Warum glaubst du eigentlich an Jesus Christus? Beziehungsweise, warum glaubst du, dass der Jesus von Nazareth der Christus ist, der Messias, der Verheißene Gottes? Es gibt viele Antworten auf diese Frage, manchmal auch sehr persönliche Antworten, wenn Gott, wenn Jesus Christus in unser Leben hineingesprochen hat. Aber ich denke, wir als Christen, die wir uns als Christen bezeichnen, sollten eine Antwort auf diese Fragen haben. Warum glauben wir, dass Jesus nicht nur irgendein Wanderprediger war vor 2000 Jahren, wie es viele gegeben hat, sondern dass er der Christus ist, dass er der Verheißene Gottes ist? Und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir Menschen, Freunde, die wir vielleicht haben, die nicht an den Herrn Jesus glauben, die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, dass wir denen vielleicht einmal die Frage stellen, warum glaubst du nicht, dass Jesus der Christus ist? Es hat einen bekannten Schriftsteller gegeben, Bertrand Russell hat er geheißen, ein atheistischer Philosoph, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, warum er nicht glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und ich habe dieses Buch einmal gelesen, aber ich werde jetzt den Inhalt hier nicht diskutieren. Ich möchte nur ein kurzes Zitat oder eine Referenz auf dieses Buch machen und das aus einem NZZ-Artikel, das ist schon ein paar Jahre her, anlässlich der Osterfeiertage 2012. Und da steht da, ich möchte das gar nicht im Detail vorlesen, er, so Russell, würde sagen auf die Frage, warum er nicht an Gott glaubt, not enough evidence, God. Not enough evidence. Nicht genug Beweise, Gott. Nicht genug Beweise. Das ist etwas, was man immer wieder hört, nicht nur von Bertrand Russell, sondern auch von Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht an Gott glauben wollen. Ich habe nicht genügend Beweise. Ich brauche mehr. Gott hat sich mir nicht ausreichend offenbart oder es gibt nicht genügend Argumente, die ich gesehen habe in Bezug auf die Frage, ist er tatsächlich der Christus? Und darüber soll es heute gehen, weil diese Frage ist so alt wie die Bibel selbst. Und in den Kapiteln 7, 8, 9 und 10 vom Johannesevangelium geht es genau um diese Frage. Warum ist Jesus der Christus? Und warum glauben wir, dass Jesus der Christus ist? Und ich denke, dass wir dann schlussendlich schlussfolgern können, es gibt genug Beweise. Man muss sie nur suchen und man muss nur bereit sein, ihnen nachzugehen. Was ist eigentlich der Schreibzweck vom Johannesevangelium? Und das habe ich jetzt ein paar Mal in den Ausführungen über das Johannesevangelium, heute ist das vierte Mal, wiederholt. Nicht, weil mir sonst nichts einfallen würde, über das Johannesevangelium zu sagen, sondern weil ich der Meinung bin, es ist ganz wichtig, sich und immer wieder vor Augen zu führen, was der eigentliche Schreibzweck des Evangelisten ist. Was möchte er eigentlich transportieren? Und das lesen wir doch noch einmal gemeinsam durch. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Der Johannes hat sich nicht zur Aufgabe gemacht, eine Biografie von Jesus von Nazareth zusammenzustellen, mit dem Ziel, möglichst vollständig zu sein, mit dem Ziel, möglichst viele Details zu erwähnen oder den Charakter von Jesus in den Vordergrund zu stellen. Der Schreibzweck, warum er nach Vorliegen schon von mehreren anderen Biografien, Evangelien, warum er sich aufgemacht hat, noch eins zu schreiben, ist mit dem Ziel, dass ihr glaubt, die wir es lesen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass die glauben, dann Leben haben in seinem Namen. Das ist der Schreibzweck, warum er das geschrieben hat. Und ein paar Mal habe ich euch schon erzählt von diesem Regenschirm, weil der Glaube, wie er uns im Johannesevangelium präsentiert wird, nicht ein Glaube ist, der, ja, meine Güte, ich akzeptiere, das ist halt wahr, oder ich glaube daran gehe dann meinen restlichen Tätigkeiten in meinem Leben nach. Nein, der Glaube, wie er uns im Johannesevangelium und generell in der Bibel präsentiert wird, ist ein Glaube, der handelt, ein Glaube, der zu einer Handlung führt. Und habe da immer das Beispiel vom Wetterbericht. Ja, wenn im Wetterbericht mitunter gesagt wird, morgen regnet es, dann ist es manchmal so, dass man sich nicht wirklich verlassen kann drauf. Morgen kann es dann entweder regnen oder nicht. Und was ich euch auch schon einmal mitgeteilt habe, ist eine Pinzgauer Bauernregel. Ihr kennt vielleicht die Bauernregeln auch hier in der Schweiz. Da, wo ich herkomme aus dem Pinzgau, gibt es die Regel, kräht der Hahn am Mist, verändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das kennt ihr in abgewandelter Form hier auch in der Schweiz. Manchmal kann man sich nicht wirklich auf den Wetterbericht eben verlassen. Wenn man aber sagt, ich glaube daran, was der Wetterbericht gesagt hat, und der Wetterbericht sagt für morgen Sonnenschein an, dann bedeutet der Glaube, so wie der Johannes im Johannesevangelium uns das hier schildert, dass wir den Regenschirm eben zu Hause lassen, weil wir uns sicher sind und darauf vertrauen, dass der Wetterbericht tatsächlich stimmt und dass es morgen eben nicht regnet und wo wir keine Alternative oder keine Sicherheitsleine mit dabei haben. Der Glaube, so wie er vom Johannes uns hier im Johannesevangelium präsentiert wird, ist ein Glaube, der handelt und der auch sichtbar ist. Wir haben weiter gesehen, dass Jesus in dieser Region, hier ist Jerusalem, da oben ist Galiläa, der See von Genezareth, unterwegs war und dass er sich in insgesamt 4 Reisen von seiner Heimat im Bereich von Nazareth in Galiläa nach Jerusalem aufmacht. Haben das gesehen, Kapitel 2 bis 4, dann haben wir die Kapitel 5 und 6 uns das letzte Mal angeschaut. Heute werden wir uns die Kapitel 7 bis 10 anschauen und dann schlussendlich die letzte Reise nach Jerusalem, die Kapitel 11 bis 21. Und immer startet am Beginn der Reise der Herr Jesus oben im Bereich von Galiläa, geht dann runter nach Jerusalem. Es wird berichtet, was er in dieser Zeit macht, auch während er in Jerusalem ist. Und schlussendlich endet die Reise wieder oben in Galiläa. Das macht er insgesamt 4-mal. Und diese Einteilung ist völlig anders wie die anderen 3 Evangelien, ja, wo in den anderen Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas, im Wesentlichen die Berichte von hier heroben in Galiläa berichtet werden und schlussendlich hauptsächlich eine große Begebenheit, nämlich der Tod und die Auferstehung vom Herrn Jesus in Jerusalem berichtet werden. Hier der Johannes wählt eine völlig andere Einteilung, indem dass er diese 4 Reisen beschreibt. Und wir haben gesehen, jetzt wo wir uns schon 2 Reisen angeschaut haben, dass diese Reisen eine thematische Einheit bilden. Das bedeutet, der Johannes berichtet über Begebenheiten, über Wunderzeichen, die der Herr Jesus getan hat, auch über entsprechende Reden oder Lehrinhalte, die der Herr Jesus von sich gegeben hat, die aber insgesamt eine Einheit bilden und ein Thema zum Gegenstand haben. Dann haben wir auch gesehen, dass es wie einen Prolog gibt, ganz am Anfang, der von dem Anfang der Zeit, von der Schöpfung beginnt und dann hinführt zu dem Beginn der Zeichen. Und dieser Beginn der Zeichen, das ist die Verwandlung von Wasser zu Wein, bei der Hochzeit zu Kana. Man kann jetzt diese Einteilung machen, diesen Prolog, diese Reisen und kann sich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Zeichen anschauen, die Ich-Bin-Worte und kann versuchen, dann beginnend zu erfassen, um was es in diesem Evangelium geht. Und wir haben uns bis jetzt im Prolog angeschaut, dass der Schöpfer Mensch wird, dass das Wort wurde Fleisch, ja, und wohnte und zeltete unter uns. Und wir haben dann diesen Christus geglaubt und haben dadurch ewiges Leben gehabt. In der ersten Reise haben wir die Frage uns gestellt, wie kommt man eigentlich zum Glauben an Jesus Christus? Und da gibt es verschiedene Mittel, die der Herr Jesus wählt, damit Menschen an ihn glauben. Zum Beispiel Zeichen, zum Beispiel Argumente, aber auch manchmal das blanke Wort vom Herrn Jesus, wie es bei dem Vater von dem Jüngling war, diesem königlichen Beamten, der einfach nur am Ende von Kapitel 4 geglaubt hat, dass Jesus diesen seinen Sohn heilen kann. Und er ist dann nach Hause gegangen und sein Glaube wurde bestätigt. Wie kommt man zum Glauben an den Herrn Jesus, wird hier verhandelt. Und dann die zweite Reise, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben, waren die Kapitel 5 und 6, wo wir als Thema gehabt haben, dass der Herr Jesus der Schöpfer und Erhalter des Lebens ist. Wir haben ein Zeichen gesehen an einem Teich, wo ein Gelähmter, ein Kraftloser eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, wartet, dass irgendjemand ihn in diesen Teich begleitet, damit er geheilt wird. Und schlussendlich hat Herr Jesus ihn dann ohne diesen Teich tatsächlich geheilt. Er ist ein Schöpfer von Kraft. Er macht etwas Neues und bedient sich nicht der vorhandenen Mittel. Und dann haben wir in Kapitel 6 gesehen, dass er auch der Erhalter des Lebens ist, indem wir gesehen haben, das ein weiteres Wunderzeichen, das Herr Jesus getan hat, nämlich, dass er aus den Ressourcen, die bereits vorhanden waren, 5 Brote, 2 Fische, eine ganze große Menge gespeist hat und somit der Erhalter des Lebens geworden ist. Und begleitend zu diesen Einleitenden sind nur wenige Verse, maximal 10 Verse, wo diese Wunderzeichen berichtet werden. Und danach sind 30, 40 Verse, wo der Herr Jesus über diesen Inhalt lehrt und berichtet und erklärt, was das für eine Bedeutung hat und warum es Sinn macht, an den Herrn Jesus als den Schöpfer und Erhalter des Lebens zu glauben. Heute geht es darum, warum glauben wir, dass Jesus der Christus ist. Und das ist die nächste Reise nach Jerusalem, die Kapitel 7, 8, 9 und 10. Und es ist so, dass es um Gottes Timing geht, ganz am Beginn von diesem Abschnitt, wie Gott, wie der Herr Jesus in diese Welt kommend seine Botschaft verbreitet. Und ohne dass wir uns jetzt alle diese Texte durchlesen können, möchte ich einzelne Sachen herausgreifen und einen roten Faden spinnen durch diese 4 Kapitel, um schlussendlich dann einige Schlussfolgerungen für uns, für unser Leben als Christen ganz praktisch ziehen zu können. Schauen wir uns diesen Text gemeinsam an und lesen ihn durch. Jesus blieb noch eine Zeit lang in Galiläa und zog von Ort zu Ort. Er mied Judäa, weil die führenden Männer des jüdischen Volkes seinen Tod beschlossen hatten. Kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm: Geh nach Judäa, damit deine Brüder auch dort sehen können, was für Wunder du tust. Wer bekannt werden möchte, verschenkt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Jesus erwiderte: Für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen, aber euch ist jede Zeit recht. Ein paar Mal in diesem Abschnitt wird dieser Refrain erwähnt: Die richtige Zeit oder die richtige Stunde ist noch nicht gekommen oder seine Stunde war noch nicht gekommen. Ein paar Mal wird es erwähnt, und weil es eben in dem ganzen Abschnitt um das Timing Gottes geht. Was auch noch interessant ist, dass der Herr Jesus hier sagt: Nein, geht's ihr voraus, ich gehe noch nicht hin. Und in weiterer Folge lesen wir dann, dass er im Verborgenen, im Geheimen nach Jerusalem geht, unerkannt, weil er eben nicht öffentlich noch auftritt. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 12, lesen wir, dass er mit einem riesen Damdam in Jerusalem einzieht. Jetzt ist die Zeit aber noch nicht gekommen. Jetzt ist es noch im Verborgenen, im Geheimen. Und das ist eines der Dinge, die wir vielleicht mitnehmen können, schon ganz am Anfang. Gott handelt manchmal anders, als wir es uns vorstellen. Und das Reich Gottes baut sich auch anders auf, als wir das manchmal uns vielleicht wünschen. Nicht wie seine Brüder, die sagen: Jetzt hast du da dieses und jenes Zeichen gemacht, wir waren dabei, wir haben es gesehen, jetzt zeig dich doch der Welt, dass du der Messias bist. Der Jesus sagt: Nein, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und so ist ein Timing Gottes, wie der Herr Jesus das Richtige zur rechten Zeit macht, etwas, was wir manchmal nicht verstehen können. Und seine Brüder, die haben deshalb nicht an ihn geglaubt. Seine leiblichen oder Halbbrüder, wie wir wissen, die hier erwähnt werden. Wenn wir uns dann die einzelnen Kapitel anschauen, und da gehe ich jetzt nicht im Detail durch, keine Sorge, sehen wir aber, dass es Parallelen gibt. Hier gibt es wieder ein Fest, wo der Herr Jesus, das Laubhüttenfest in Jerusalem war. Und dann haben wir hier auch ein Fest im Tempel, wo der Herr Jesus da ist. Wir sehen hier das Licht der Welt, das erwähnt wird. Und hier sehen wir einen Blindgeborenen, der geheilt wird und wo dann auch noch einmal von Herrn Jesus als das Licht der Welt die Rede ist. Hier sehen wir, dass dieses Wunder der Heilung des Blindgeborenen an einen Sabbat war. Und wir erinnern uns, das war auch bei dem Gelähmten in Kapitel 4 der Fall. Ganz interessant ist auch, dass die Juden diskutieren und auch hier Jesus wieder mit Juden diskutiert in Bezug auf das, ob er der Sohn Gottes ist. Hier gibt es dann eine bekannte Stelle in Kapitel 8, wo die Frau, die Ehebrecherin, von Menschen in die Mitte gezerrt wird und Jesus dann konfrontiert wird, was sollen wir jetzt mit dieser Sünderin tun? Und er dann sagt, wie schaut es aus? Hat dich jemand angeklagt, wie er die Leute gefragt hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Diese Begebenheit wird ebenfalls in diesem Abschnitt verhandelt. Ich möchte 4 Punkte herausgreifen aus diesem sehr reichen Kapiteln und möchte mit euch gemeinsam darüber nachdenken, warum wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist und warum es Sinn macht, an den Herrn Jesus zu glauben. Und in diesem Abschnitt, diesen Vers haben wir ein paar Mal schon gesehen, steht Johannes 7, Vers 17, wo im Prinzip beschrieben wird, wie ein Gläubiger an den Herrn Jesus zum Glauben kommt. Da lesen wir, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst oder ob ich es mir selbst ausgedacht habe. Da haben wir den Unglauben, die ungläubigen Menschen, wie zum Beispiel jetzt seine Brüder. Und was wichtig ist, dass es dann eine Bereitschaft zum Glauben gibt. Und das können Argumente, können Indizien sein, das kann das Beobachten sein von einem Wunderzeichen, das der Herr Jesus getan hat. Aber was es dann braucht, dabei bleibt es eben nicht. Da ist dann die Bereitschaft zum Glauben da. Damit der Glaube bestätigt wird, braucht es dann den Glauben, braucht es eine aktive Entscheidung zum Glauben. Und das ist der große Knackpunkt, den auch der Bertrand Russell nicht durchgemacht hat. Er hat zwar Argumente und Indizien gesehen, es hat ihm aber dann die Bereitschaft gefehlt zu glauben. Und wenn jemand bereit ist zu glauben, lesen wir hier, wird Gott sich offenbaren, wird Gott sich zeigen und der Glauben wird bestätigt werden. Und diese Sache, das ist eine übernatürliche Sache und dementsprechend kann man niemanden in das Reich Gottes hinein argumentieren. Es gibt keine zwingenden Argumente für die Existenz Gottes im logischen, im wissenschaftlichen Sinn, sondern es bleibt ein Glaube, es bleibt ein Vertrauen auf einen Gott, der es gut meint mit uns. Und diese Geschichte ist extrem wichtig zu verstehen. Und dementsprechend möchte ich jetzt diese 4 Angebote zum Glauben mit euch durchgehen. Die sind in jedem dieser 4 Kapitel, 7, 8, 9 und 10, gibt es ein Angebot zum Glauben, wo Jesus Christus uns zeigt, was er uns anbietet in Bezug auf den Glauben. Da ist in Kapitel 7 der Heilige Geist, in Kapitel 8 Wahrheit und Freiheit, in Kapitel 9 das Licht und in Kapitel 10 Sicherheit. Manche von diesen Begriffen sind heute beflügelte Begriffe. Wir sehnen uns nach Sicherheit. Wir sehnen uns nach Wahrheit. Wir sehnen uns nach Licht. Wir sehnen uns nach einem Begleiter, einem, der bei uns ist und uns durch die Zeit trägt. Und Gott bietet uns an, wenn wir an ihn glauben, dass er uns das schenkt. Warum also glauben? Schauen wir uns diese 4 Aspekte jetzt gemeinsam an. Kapitel 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, für den gilt, was die Schrift gesagt hat, aus ihm heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass es Menschen gibt, die Durst haben, die einen Lebensdurst haben. Und Jesus Christus ist gekommen, um diesen Durst zu stillen. Wir haben in Kapitel 5 gesehen, dass wir eine wunderbare Speisung haben, wo Menschen Hunger haben und der Herr Jesus diesen Hunger stillt. Und in der Diskussion dann sagt er zu den Juden: Ihr seid wiedergekommen, weil ihr Speise bekommen habt. Und diese Speise hat euch gesättigt. Jesus ist in die Welt gekommen, um unseren Lebenshunger, unserem Lebensdurst zu stillen. Und was interessant ist, dass er nicht nur unseren Durst stillt oder unseren Hunger stillt, sondern aus ihm werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das bedeutet, der Heilige Geist, der als Teilantwort kommt, um unseren Lebensdurst zu stillen, der ist nicht nur für uns, für jeden Einzelnen, der glaubt, sondern es kommen Ströme lebendigen Wassers hervor, sodass andere auch davon profitieren können. Und dass dementsprechend andere von diesen Glaubenden etwas haben. Ich finde das fantastisch. Ich finde das eine großartige Sache, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um die Welt zu verändern, aber nicht einfach so, sondern durch Menschen, durch dich, wo du verändert wirst als Glaubender durch den Heiligen Geist und dadurch anderen Menschen ein Segen wirst auf dem Weg zum Glauben. Wir lesen in Kapitel 10, dass er das Leben gibt, ja nicht nur Leben, sondern Leben im Überfluss. Das ist wie ein Becher, wo man reinleert und reinleert und es hat eigentlich nichts mehr Platz, aber Jesus gibt noch mehr Leben, dass es überfließt und dass andere davon profitieren. Das erste Angebot vom Herrn Jesus für Glaubende, und es steht ja direkt hier, wer an mich glaubt, das ist eine direkte Verknüpfung, der Heilige Geist. Das zweite Angebot in Kapitel 8, Wahrheit und Freiheit. Dann sagte Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, anders gesagt, wenn ihr glaubt und tatsächlich das macht, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein paar Verse später, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Wir sind heute auf der Suche nach Wahrheit. Es gibt so viel Fake News oder alternative Wahrheiten. Was ist Wahrheit? Lesen wir auch im Johannesevangelium von Pontius Pilatus gesagt während der Verhandlung mit dem Herrn Jesus. Was ist Wahrheit? Jesus sagt ein paar Kapitel später, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person, diese Wahrheit, wenn wir die erkennen und glauben, wird sie uns frei machen. Freiheit ist nicht losgelöst von allem. Freiheit ist eine bewusste Abhängigkeit von Gott. Freiheit, wahre Freiheit, so wie sie uns hier präsentiert wird, ist an den Sohn, an den Herrn Jesus zu glauben. Wahre Freiheit bedeutet, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir Gott brauchen, dass er unser Schöpfer, unser Erhalter ist und dass wir ohne ihn gar nichts können. Dann können wir frei sein im Sinn von, dass wir so leben können, wie Gott es eigentlich für uns vorgesehen hat. Ich finde dieses Bild, das ich da gefunden habe, wunderbar. Die Ketten, die dann frei machen. Und zusätzlich noch das Symbol, vielleicht der Taube des Heiligen Geistes. Das dritte Angebot, das Licht. Und hier ist ganz interessant, und da fehlt uns jetzt die Zeit, im Detail darauf einzugehen, dass Jesus bevor und nachdem er über das Licht der Welt gesprochen hat, eben diese Handlung setzt, nämlich dass er einen Blindgeborenen, und nicht nur einen Blinden, sondern einen Blindgeborenen heilt, der also noch nie gesehen hat, der von Kind auf nicht sehend war und der dann durch Gott, durch Jesus sehend gemacht wird. Und da lesen wir, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, nämlich diesen, den er geheilt hatte, und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschensohn? Fragte er. Und dieser Geheilte sagt dann, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Dann sagt der Blindgeborene, der geheilt wurde, Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Was für eine Aussage! Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, wie diesen Blindgeborenen, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie eigentlich blind sind. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt und er leuchtet in jede Ecke hinein. Auch in Ecken, wo wir eigentlich manchmal vielleicht wollen, dass kein Licht hineinkommt. Und er zeigt denen, die blind sind, und zeigt ihnen das Licht. Zeigt uns als Menschen, die wir blind geboren sind, dass er das Licht der Welt ist. Dass er der ist, der Licht in die Finsternis bringt. Und dann gibt es aber Menschen, die glauben, sehend zu sein. Die glauben, ja, ich brauche Gott nicht. Ich bin mir selbst genug. Und denen zeigt er durch dieses Licht, dass sie eigentlich blind sind und Gott brauchen. Und zu dem Punkt kommen von Johannes 7, Vers 17, dass sie bereit sind zu glauben. Das dritte Angebot von Christus an Glaubende, Licht. Das vierte Angebot, Sicherheit. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater hat sie mir gegeben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins. Diese Aussage kommt nach eigentlich, wenn man genau liest, zwei Illustrationen, Gleichnissen von dem guten Hirten. Und die Schafe in diesem Bild sind die Glaubenden, sind wir, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und der Hirte, von dem er hier spricht, das ist der Herr Jesus selber, der gute Hirte. Und wir wissen, dass niemand und nichts uns aus seinen Händen reißen kann. Der Vater hat sie in seine Hände gegeben, er ist größer als alles und niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Der Glaubende mag im Rahmen seiner Pilgerreise auf der Erde Probleme haben. Aber er hat ewige Sicherheit bei Gott. Und als letzten Absatz oder letzten Gedanken aus diesen vier Kapiteln möchte ich noch den guten Hirte mit euch teilen. Steht in den Versen 10b bis 15 von Kapitel 10. Und das lesen wir jetzt bitte noch einmal gemeinsam. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, er läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Das, was wir hier lesen, ist eigentlich Söldnertum. Ein Soldat, der bezahlt wird, um in den Krieg zu ziehen, aber der Zweck des Krieges ist ihm egal. Er ist ein bezahlter Soldat. Und es gibt es auch in diesem Fall jetzt bei einem bezahlten Hirten. Ein bezahlter Hirte, der ja, hat durchaus sein Interesse, dass die Herde, dass es der gut geht, aber so wirklich nicht, weil er ja bezahlt ist. Sie gehört ihm nicht. Der gute Hirte, der Herr Jesus, ist nicht ein bezahlter Hirte, sondern wenn es hart auf hart kommt, wenn der Wolf kommt, lesen wir hier, dann steht er mit seinem Leben ein, dass es dieser Herde gut geht. Hier haben wir wieder ein Beispiel für den Herrn Jesus, der uns ewige Sicherheit bietet, wenn wir an ihn glauben. Er ist interessiert, alles zu geben für uns, sollte es notwendig sein. Hier, die Schafe interessieren ihn nicht von diesem bezahlten Hirten. Er ist interessiert an dir. Er ist interessiert an mir. Er möchte sein Alles geben und er hat dann in weiterer Folge sein Alles gegeben, sein Leben ausgehaucht, damit er uns retten kann. Der gute Hirte. Was für eine Botschaft. Ewige Sicherheit bei unserem Herrn Jesus für die, die an ihn glauben. Wir haben gesehen, in dem Schreibzweck geht es darum, dass Jesus der Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes. Und dass die, die an ihn glauben, Leben haben in seinem Namen. Ein Leben, das Überfluss hat. Ein Leben, das für andere auch da ist. Ein Leben in Wahrheit. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben im Licht. Ein Leben in Abhängigkeit von einem Gott, der es gut meint mit uns und der daran interessiert ist, dass wir ewig sicher sind. Und dass, egal welche Gefahr daherkommt, er wird für uns einstehen und wird schauen, dass es uns gut geht. Wir haben also inzwischen die dritte Reise uns angeschaut und uns heute die Frage gestellt, warum glauben wir, dass Jesus der Christus ist? Und eines der möglichen Antworten, er gibt uns den Heiligen Geist, Kapitel 7. Er gibt uns Wahrheit und Freiheit, Kapitel 8. Er gibt uns Licht, Kapitel 9. Und er gibt uns ewige Sicherheit, Kapitel 10. Warum glauben wir also, dass Jesus der Christus ist? Diese Frage möchte ich jetzt dir stellen. Warum glaubst du an diesen Jesus Christus? Was ist der Grund, dass du dich als Christ, da steht dieses Wort drinnen, bezeichnet? Wenn du an Christus glaubst, was sind denn deine Gründe? Und was bedeutet das für dein Leben? In dem Bild, das ich euch gezeigt habe mit dem Regenschirm, was sind die Handlungen, die durch diesen Glauben schlussfolgern? Welche Konsequenzen hat dein Glauben im Alltag? Und wenn du noch nicht glaubst, was muss passieren, dass du glaubst? Wie bei diesem Bertrand Russell, den ich euch gezeigt habe, der gesagt hat, es sind zu wenige Argumente. Was muss passieren, dass du glaubst? Für mich sind die Argumente für den Glauben mehr als ausreichend. Und ich denke, wenn, das, da gibt es jetzt sicherlich viele im Raum, wenn man sich einmal ein bisschen Gedanken macht, deshalb diese Frage, was sind deine Gründe und was bedeutet das für dein Leben? Wenn man sich einmal ein bisschen Gedanken macht, was für Konsequenzen das hatte, von dem Tag an, wo du geglaubt hast, dann merkt man, wie reich gesegnet man als Glaubender an den Herrn Jesus eigentlich ist. Wie der Herr Jesus in unser Leben kommt und uns ja, Leben gibt im Überfluss. Leben, das so reich ist, dass sogar andere davon gesegnet werden. Und für mich gibt es mehr als gut, als genügend Gründe, an ihn zu glauben. Und deshalb zum Schluss jetzt die Frage an euch, warum glauben wir, dass Jesus der Christus ist? Und was hat das für eine Bedeutung für dein Leben? Ich möchte zum Schluss noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du den Herrn Jesus in diese Welt geschickt hast. Danke, dass er Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, gezeltet hat, dass wir deine Herrlichkeit gesehen haben, o Vater. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Christus bist und dass wir an dich glaubend ewiges Leben haben und dass dieses ewige Leben überfließt, ein Leben, das Sinn macht, ein Leben, das in die Ewigkeit hineinreicht, ein Leben in Sicherheit, in Freiheit, in Wahrheit, im Licht, ein Leben begleitet durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr Jesus, für all das, das du Glaubenden schenkst und dass du uns ja genügend Argumente gibst, dass wir bereit sind, an dich zu glauben, dass du, wenn wir dir die Chance geben und dass wir sagen, ja, wir möchten glauben, uns dadurch dann auch bestätigst im Glauben, dass wir ja ein reiches Leben haben in Abhängigkeit von dir. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses wunderbare Evangelium, für dein Wort. Danke, dass wir darin hingeführt werden zum Glauben und dass wir dadurch Leben haben dürfen in deinem Namen. Amen.